Der Text zur Predigt ist Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist, und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet zu aller Gottes Fülle. Dem aber, der überschwänglich über alles hinaus tun kann, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. Ein ganz herzliches Willkommen auch meinerseits. Schön, dass ihr heute da seid, euch die Zeit genommen habt, gemeinsam mit uns in Gottes Wort zu forschen. Und ich freue mich darüber, dass wir jetzt gemeinsam ein bisschen mehr von unserem Herrn erfahren dürfen. Ich darf ganz liebe Grüße von meiner Frau ausrichten. Sie wäre heute sehr gerne dabei gewesen, aber unserem Sohn geht es noch nicht so gut und deswegen bleibt sie und behütet ihn noch ein bisschen. Aber sie ist im Gebet mit uns heute Morgen. Lasst mich, bevor wir jetzt mit der Predigt anfangen, noch zuvor beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir uns heute hier versammeln dürfen. Danke, dass du heute Mittelpunkt unseres Gottesdienstes bist. Danke, dass wir, so beladen wir auch sind, heute vor dich treten dürfen, Herr, und genau wissen, dass du die Kraft bist, du die Heiligkeit, die uns führt, uns immer wieder ermutigt und kräftigt und stärkt, Herr, aber auch ermahnt und korrigiert. Hab Dank für all die Dinge, die du uns heute Morgen schon geschenkt hast, Herr. Und Herr, so erbitten wir auch deinen Segen für die Gemeinschaft jetzt untereinander, aber auch ganz besonders mit dir. Amen. Ja, wir haben vor ungefähr, Hugo, hilf mir auf die Sprünge, 6 Monaten? 5 Monate? Ja, 6 Monate fast. Ich war hier das erste Mal und habe die Predigt gehalten, die 5 Ermahnungen von Paulus aus dem 1. Korintherbrief. Das ist eigentlich der 2. Teil. Ich wollte nicht, dass wir glauben, dass wir nur ermahnt werden, sondern dass wir auch aus diesen Ermahnungen Kraft schöpfen können, die uns dabei hilft, unser tägliches Leben auch zu bewältigen. Und der Apostel Paulus hat diese Ermahnung damals an die damalige Gemeinde gerichtet. Und wir sollten uns auch diese Ermahnung zu Herzen nehmen und einen Entschluss fassen, dass wir nicht nur Hörer und Bewunderer des Wortes sind, sondern auch Täter. Denn erst wenn wir das Wort tun, können wir den Segen ernten, der uns im Wort verheißen wird. Sehen wir uns also noch einmal ganz kurz diese Ermahnung an. Die 2. Ermahnung von Paulus in 1. Korinther 16 lautet: Haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Seid wachsam. Haltet an dem fest, was ihr glaubt. Er spricht hier nicht von einem persönlichen Glauben an die Verheißung Gottes, obwohl das man manchmal übertragen könnte. Aber als er sagt, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt, sprach er über die Erlösung. Durch Gnade, durch Glauben und nicht durch Werke. Wir müssen unerschütterlich und manchmal auch beharrlich an unserem Glauben festhalten, weil ständig irgendwelche Irrlehren verbreitet werden. Und ein extremes Beispiel finden wir in Galater 5, Vers 1. Und hier sagt Paulus: Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest. Paulus hatte sie zu Jesus geführt und sie hatten ihn angenommen. Er hatte dann eine Gemeinde gegründet. Und dann kamen einige Christen von der Gemeinde in Jerusalem und sagten den Galatern, ihr seid nicht wirklich gerettet. Sie sagten, es ist wahr, dass Jesus der Retter ist, aber um wirklich gerettet zu sein, müsst ihr die jüdischen Gesetze einhalten. Ihr müsst die Gesetze hinsichtlich des Essens und der Beschneidung befolgen. Denn nur durch die Einhaltung der Gesetze seid ihr gerettet. Und Paulus sagte darauf, lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Wir kommen nicht durch gute Werke oder Leistungen in den Himmel, sondern allein durch den Glauben an unseren Heiland. Deshalb steht fest im Glauben. Lasst euch nicht in dieses Leistungsdenken hineinziehen. Gute Werke sind toll, wirklich toll. Aber sie sind die Frucht der Erlösung und nicht ihre Wurzeln. Die Wurzeln sind Gnade und Glaube. Und gute Werke sind das, was auf natürliche Art und Weise daraus hervorgeht. Wo es keine Frucht gibt, gibt es wahrscheinlich auch keine Wurzeln. Aber es gibt noch ein anderes extremes Beispiel, gegen das wir feststehen müssen. Judas schrieb darüber und er sagte, ich wollte euch ganz allgemein etwas über den Glauben schreiben, aber dann erkannte ich, dass ich mit allem Nachdruck sagen muss, ihr müsst für den Glauben kämpfen, den Gott ein für allemal den Heiligen geschenkt hat. Denn es haben sich Leute in die Gemeinde eingeschlichen, die die Gnade Gottes in Zügellosigkeit verwandelt haben. Mit anderen Worten, sie haben sie ins Gegenteil verkehrt. Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt und leben auch, wie ihr wollt. Das ist doch pure Gnade. Gott ist ein Gott der Liebe. Er würde doch niemals jemanden in die Hölle schicken. Einem solchen Gott könnten wir doch gar nicht mehr dienen. Ihr braucht nicht einmal an Jesus zu glauben. Er sagte, auch die, die unseren Herrn verleugnen, werden erlöst werden. Letzten Endes werden doch alle gerettet. Wir werden niemals in der Hölle landen. Das würde Gott nicht tun. Ihr müsst Christus nicht annehmen. Ihr dürft so leben, wie ihr wollt. Und liebe Gemeinde, das ist ein Irrtum. Diese Überzeugung ist heute in manch großen Gemeinden sehr populär. Aber wir müssen bei beiden Extremen fest im Glauben stehen. Falls ihr eine Bibel dabei habt, schlagt doch bitte Kolosser auf. Kolosser Kapitel 1 ab Vers 21. Kolosser 1 Vers ab Vers 21. Und da steht, ich lese Kolosser 1, 21 bis 23, und da steht, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Lasst euch nicht in die eine Richtung ziehen, wo es heißt, ich muss all diese Dinge tun, damit Gott mich akzeptiert. Noch in die andere, wo es heißt, ihr könnt leben, wie ihr wollt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Gott ist ein Gott der Liebe. Und letztendlich werden sowieso alle erlöst werden. Nein, haltet am Glauben fest. Haltet daran fest, dass Jesus für unsere Sünden starb. Dass er am dritten Tag von dem Tode auferstanden ist. Und dass jeder, der seinen Namen anruft, gerettet wird. Aus Gnade und durch Glauben und nicht durch Werke, damit niemand sich rühmen kann. Steht fest, denn es gibt Menschen, die euch in die eine oder auch in die andere Richtung regelrecht ziehen wollen. Als nächstes ermahnte er sie, mutig zu sein. Seid wachsam, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt, seid mutig. Das Wort, das hier mit seid mutig übersetzt wurde, taucht eigentlich nur ein einziges Mal in der Bibel auf, nämlich im 1. Korinther 16, Vers 13. Wörtlich bedeutet es, sei ein Mann. Die moderne Übersetzung lautet, steh deinen Mann. Und in der neuen internationalen Version heißt es sogar, seid mutige Männer. Und es ist interessant, dass Paulus am Anfang des Buchs sagt, ich kann nicht zu euch reden wie zu Männern, zu reifen Menschen, ich muss zu euch reden wie zu Kindern. Und dann bringt er jede Menge Korrektur an und sagt abschließend, es ist Zeit, dass ihr euren Mann steht. Seid ein Mann. Wisst ihr, eines der Merkmale für geistliche Reife ist die Fähigkeit, Korrektur anzunehmen. Wenn jemand euch korrigiert und ihr euch sträubt und aufbläht wie eine Kröte, dann seid ihr wie ein Kleinkind. Wahre Männer und Frauen sind offen für Korrektur. Sie nehmen sie an und setzen sie um. Ihr müsst einfach wissen, dass es auch Mut erfordert, Jesus Christus zu dienen. Wir schwimmen stromaufwärts gegen diesen Abwärtsstrom der Welt. Wir brauchen Geduld. Und Gottes Weg bedeutet auch oftmals Opfer. Es erfordert Glauben und ein bisschen Mut, Jesus zu dienen. Denn wenn wir uns dafür entscheiden, für Gott und für Christus zu leben, wird unsere Familie vielleicht gar nicht glücklich darüber sein. Vielleicht sind auch einige unserer Mitarbeiter nicht sehr erfreut darüber. Und plötzlich werden wir zur Zielscheibe für den Teufel, weil wir die Seiten gewechselt haben. Und das erfordert Mut. Ich kenne einen Mann, naja, sagen wir es mal so, ich habe von einem Mann gelesen. Wir nennen den einfach mal Bill. Als Bill sein Leben Christus gab, war er gerade im Gefängnis. Er war mal wieder in Schwierigkeiten geraten und er sagte, er stand da in Socken. Der Boden war nass vom Urin anderer Männer. Und der Herr sprach in sein Herz und sagte, hast du den Mut für mich zu leben? Er sagte, ja, Herr. Das habe ich. Er gab Jesus sein Herz hin und gründete eine Gemeinde, die er dann Gatz nannte. Das ist ein guter Name für eine Gemeinde. Seid mutig, seid ein Mann. Und dann sagte er, seid stark. Die wörtliche Übersetzung lautet, seid gestärkt. Gebt euch nicht damit zufrieden, wo ihr gerade seid. In den Psalmen heißt es, wir wollen von Kraft zu Kraft gehen. Und heute wollen wir zusammen drei mögliche Wege erforschen, wie wir gekräftigt werden oder von Kraft zu Kraft gehen können. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Lest im Wort Gottes, damit das Wort Gottes in euch hineinkommt. In 1. Johannes 2, Vers 14 heißt es, ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und Gottes Wort im Herzen tragt und weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Vor etwas längerer Zeit, vor ungefähr 10 Jahren, ich glaube, das war so gerade, als ich mich bekehrt habe und zum Glauben gekommen bin, zeigte mir mal so ein befreundeter Christ sein Handy. Er hatte eine wirklich tolle Bibel-App, bei der man sich jeden Bibelvers anzeigen lassen kann, ihn sogar vorlesen kann oder sich sogar über die Konkordanz mit diesen einigen Begriffen auseinandersetzen kann. Und das ist cool. Das hatte ich früher nicht gewusst. Aber wisst ihr, es spielt absolut keine Rolle, ob ihr nun technikbegeistert seid, mit dem Handy die Bibel erforscht oder lieber zu Hause eine ledergebundene Bibel habt. Geht eine Liebesbeziehung mit eurer Bibel ein. lest im Wort Gottes. Ich habe bei meiner letzten Predigt einen Vers leicht abgekürzt. Und dort stand, also Paulus sagte, Wölfe werden sich unter euch mischen, böse Wölfe. Männer werden in eurer Mitte aufstehen und die Jünger von euch wegziehen. Und dann heißt es, ich habe euch unter Tränen gewarnt. Und im nächsten Vers sagte er, und nun vertraue ich euch Gott an. Aber das war nicht alles. Er sagte, und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, seiner Botschaft, die euch ermutigen soll und euch ein neues Erbe geben kann, gemeinsam mit allen, für die er für sich selbst ausgesondert hat. Liebe Gemeinde, Gott hat sein Wort groß gemacht. Und das ist im Himmel für immer festgelegt. Und wir brauchen Gottes Wort in unserem Leben. Verbringt Zeit im Wort Gottes. Und ihr werdet merken, dass ihr von innen heraus gestärkt werdet. Der zweite Weg, wie wir gestärkt werden können, lautet, wartet auf Gott. Ich schlage Jesaja 40, Vers 29 auf. Und da heißt es in Jesaja, er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Amen. Manchmal müssen wir warten. Und wenn wir warten, dann können wir neue Kraft gewinnen. Aber was bedeutet dieses Wort warten? Ganz schlicht. Es heißt warten. Das passiert nicht innerhalb von 30 Sekunden. Manchmal müssen wir länger warten. Vielleicht verbringen wir dann ein bisschen Zeit mit unserer Bibel, setzen uns hin, lesen ein wenig, denken darüber nach, sprechen ein Gebet, lesen weiter, werden ruhig und hören darauf, was der Herr uns vielleicht doch sagen will. Ich weiß, dass es manchen Menschen schwerfällt, weil sie immer sehr beschäftigt sind. Aber wir müssen manchmal ruhig werden. Versteht mich nicht falsch. Ich will nicht damit sagen, dass wir uns jetzt einfach hinsetzen sollen auf die Couch und dann sagen wir, okay, Herr, wir warten jetzt, bis du irgendwas entscheidest und dann gehen wir voran. Nein, wir dürfen auch gehen. Wir dürfen laufen. Aber manchmal müssen wir uns während dem Laufen beruhigen, ruhig werden und nochmal nachfragen. Herr, ist das der Weg, den ich gehen soll? Ist es dein Wille? Lasst mich mal eine Geschichte erzählen über einen Mann, der ganz allein in einem kleinen Segelboot über den Atlantik gesegelt war. Der Mann war gar kein Christ, aber er erzählte eine wundervolle Geschichte. Er sagte, einmal trat ich in eine absolute Windstille ein. 10 Tage lang keine Brise, kein Wind, nichts auf der Wasseroberfläche, das Meer sah aus wie Glas. Kein Möwengeschrei, kein Kräuseln, nichts. Nach diesen 10 Tagen absoluter Stille wusste ich, dass es Gott gibt. Die Bibel sagt, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Und während wir auf Gott warten, schenkt er uns neue Kraft. Das hebräische Wort, das dafür verwendet wurde, beschreibt im wörtlichen Sinn sogar einen Austausch. Gott nimmt unsere Schwäche und schenkt uns neue Kraft. Und wenn wir Zeit in seiner Gegenwart verbringen und einfach mal warten, gibt er uns geistliche, emotionale, aber auch manchmal körperliche Kraft. Und ich bin davon überzeugt, auch durch die Erfahrung, die ich machen konnte, dass die meisten Fehlschläge im Leben von den Christen deshalb passieren, weil sie nicht lange genug warten, sondern dass sie ohne den Herrn voranschreiten und ihre eigenen Wege begehen. Der dritte Weg, wie wir von Kraft zu Kraft gehen können, lautet: Freut euch. Ich lese aus Nehemia, Kapitel 8, den 10. Vers. Die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Vielleicht sagt jetzt auch einer: Boah, Alexander, ich habe im Moment nichts, woran ich mich noch freuen könnte. Freut euch trotzdem. Tut es im Glauben. Ich schlage das Buch Habakuk auf. Für alle, die das Buch noch nicht so genau kennen, das Buch ist ziemlich am Ende des Alten Testaments. Nach Micha und Nahum kommt Habakuk und dann Sephania. Und falls einer noch eine Familienplanung hat, ja, und vielleicht auch schwanger werden will und noch einen Namen suchen für ihr Kind, Habakuk ist ein sehr schöner Name. Jetzt stellt euch einmal vor, ihr würdet in einer Agrargesellschaft leben und eure gesamte Zukunft, alles was ihr habt, hinge von eurer Ernte ab. Wenn ihr nicht erntet, da habt ihr nichts zum Leben und die Tiere haben nichts zu fressen. Wenn es eine Dürre gibt, gleicht das einer gewaltigen Katastrophe. Und in genau dieser Situation finden wir Habakuk vor. Ab Vers 14 in Kapitel 3. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und die Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Wenn sich alles, wirklich alles gegen mich verschworen hat, wenn nichts mehr funktioniert und es alles finster aussieht und keine Antwort mehr in Sicht ist, werde ich mich trotzdem in Gott freuen. Und im nächsten Vers heißt es: Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten über die Berge überqueren. Diese Verse hängen zusammen. Vielleicht läuft in eurem Leben momentan alles schief und es scheint, als ob sich jede einzelne Tür, die ihr gegangen seid, geschlossen hat. Dann freut euch trotzdem. Sagt inmitten dieser schwierigen Umstände, in denen wir uns befinden: Ich will mich trotzdem in meinem Herrn freuen. Und ihr werdet spüren, wie Gott mit seiner Kraft bei euch ist. Paulus sagte: Seid wachsam, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Seid mutig und stark. Und schließlich sagte er: Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Tut alles in Liebe und im Geist der Liebe. In dem neuen Bund, unter dem wir leben, gibt es ein Gesetz, ein einziges Gesetz. Das ist das Gesetz der Liebe. Wenn wir in der Liebe leben, werden wir die 10 Gebote sowieso halten. Wir wollen es halten. Wir werden nicht gegen unseren Bruder, unsere Schwester, unsere Familie oder wem auch immer sündigen. Die Bibel sagt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Sehen wir uns das jetzt in der Verbindung mit den vorangehenden Versen mal an. Unter anderem sagte er: Wir sollen an dem festhalten, was wir glauben. Und das kann manchmal bedeuten, dass wir einen Irrtum korrigieren müssen. Tut alles in der Liebe. Und auch wenn wir jemanden korrigieren müssen, tun wir das in der Liebe. Paulus schrieb im 2. Timotheusbrief über Menschen, die sich in einem Irrtum befanden. Und da schrieb er: Korrigiert sie im Geist der Demut, damit sie umkehren und aus der Falle des Teufels entkommen. Denn sie wurden in seinem Bann gehalten, sodass sie seinen Willen taten. Wenn wir jemanden korrigieren, der sich in einem Irrtum befindet, da tun wir das in Demut und im Geist der Liebe. In Epheser 4 geht es ebenfalls um einen Irrtum. Da heißt es: Lasst euch nicht ständig wie Kinder von jeder Meinung beeinflussen. Er sagte: Lasst uns stattdessen in Liebe an der Wahrheit festhalten und ihm ähnlicher werden. Wir weichen nicht von der Wahrheit ab. Das ganz und gar nicht. Aber wir sprechen in Liebe. In unseren Häusern, in unseren Wohnungen, hier in der Gemeinde, da haben wir Strom. Was ist das denn nur für ein Segen, oder? Er wärmt unser Heim, er ermöglicht uns zu kochen, unsere Haushaltsgeräte zu benutzen. Wirklicher Segen. Aber wenn die Kabel, in denen der Strom fließt, nicht isoliert sind, kann großer Schaden entstehen. In den letzten Monaten lasse ich zwei Artikel über zwei Männer, die durch einen Stromschlag ums Leben gekommen sind. Der eine war ein Handwerker, der an einem Badezimmer arbeitete. Er nahm wohl an, dass die Sicherungen ausgeschaltet seien, fasste zwei blanke Drähte an und wurde durch den Stromschlag getötet. Der andere Elektriker arbeitete an unterirdischen Kabeln und kam ebenfalls in Kontakt mit nicht isolierten Drähten. Und auch er kam durch diesen Stromschlag ums Leben. Wisst ihr, dieselben Leitungen, die unsere Häuser heizen und unsere Geräte betreiben, können tödlich sein, wenn sie nicht isoliert sind. Und wir müssen die Wahrheit sagen, aber sie muss mit Liebe isoliert sein. Ich traf mich mal mit einem Freund, da war ich wirklich ganz frisch Christ, also richtig grün hinter den Ohren. Und da lief uns ein Freund von ihm über den Weg, der milde ausgedrückt, naja, nicht so lebte, wie man leben sollte. Da sagte mein Kumpel zu mir: Den hat uns der Herr über den Weg geschickt. Wir müssen ihn von Jesus erzählen. Und ich sagte: Klar, warum nicht? Lass ihn zusammen reden. Ja? Vielleicht finden wir ja da einen Weg. Aber was dann passierte, das hätte ich nicht voraussehen können. Mein Freund nahm die Wahrheit, lud sie in drei Torpedos, verpasste dem Kerl drei Breitseiten und ging davon. Sein Kumpel war völlig am Ende. Er war verzweifelt. Und in seinem Gesicht stand geschrieben: Was war das denn jetzt? Ich weiß noch, wie sehr ich mich dafür schämte. Mein Freund ist einfach abgehauen. Und sein Kumpel saß da mit hängendem Kopf. Naja, gut. Er hat vielleicht falsch gehandelt, aber was er gesagt hat, war schon richtig. Bloß seine Worte waren nicht mit Liebe isoliert. Vielleicht habt ihr einen Partner. Wird hier in der Gemeinde nicht schwer sein. Aber vielleicht habt ihr einen Partner, der noch nicht gerettet ist. Ich sage es mal so: Ihr werdet ihn nicht zu Christus führen, indem ihr ständig an ihm herumnörgelt. Und sagt zum Beispiel: Warum gehst du nicht in die Gemeinde? Du sollst doch das Oberhaupt der Familie sein. Warum nimmst du dir keine Zeit für die Kinder und liest ihnen aus der Bibel vor? Du sollst doch das geistliche Oberhaupt der Familie sein. Wisst ihr, es gibt keinen schnelleren Weg, um zu erreichen, dass er Mauern aufbaut, die Türen schließt und sich noch weiter zurückzieht. Die Bibel sagt: Wenn ihr einen ungläubigen Partner habt, könnt ihr ihn durch euren demütigen und ruhigen Geist gewinnen. Das bedeutet nicht, dass wir von der Wahrheit abweichen müssen und nie den Mund aufmachen sollen. Es geht darum, in welchem Geist wir es tun. In der Bibel heißt es: alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Die Wahrheit kann befreien und das Leben von Menschen verändern. Aber wenn sie im falschen Geist nahegebracht wird, kann sie Schaden anrichten und diese verletzen. Alles, was sie tut, soll in Liebe geschehen. Denken wir noch einmal kurz über die beiden Männer nach, die durch einen Stromschlag ums Leben kamen. Sie waren beide noch sehr jung. Keiner von ihnen rechnete damit, jetzt schon zu sterben. Vielleicht werden wir dank Medizinwissenschaft und aller Durchbrüche, die dort erzielt werden, ein langes und erfülltes Leben führen. Die Leute leben immer länger. Vielleicht sind wir gesund und stark und leben bis in die 90er, lieber Hugo. Oder gehören sogar zu den wenigen Menschen, die über 100 werden. Es geht so schnell. Die Zeit verrinnt so schnell. Meine Tochter wird jetzt 17. Ist das nicht unfassbar? Also ich finde es verrückt. Es scheint mir einfach so plötzlich gekommen zu sein. Es geht schnell, auch wenn wir ein langes und erfülltes Leben haben. Aber manche werden nicht so lange leben, wie sie sich vielleicht erhoffen. Damit meine ich jetzt nicht euch. Ich sage nichts Schlechtes darüber. Aber Tatsache ist, dass wir bereit sein müssen. Betrachtet euer geistliches Leben mal. Geht in eine Reflexion eures Lebens, wo ihr gerade momentan steht. Wo steht ihr mit Gott? Ich meine, der Herr behüte, aber was wäre, wenn eure Lungen jetzt in diesem Augenblick das letzte Mal funktionieren? Was wäre, wenn euer Herz das letzte Mal in eurer Brust schlägt? Also wenn ihr euer wahres Ich, das in diesem Körper aus Fleisch und Blut wohnt, in die Ewigkeit eingeht, wo würdet ihr hingehen? Habt ihr mit Gott Frieden geschlossen? Habt ihr das Geschenk Gottes angenommen? Das Geschenk von Jesu Christi? Er starb am Kreuz für unsere Sünden und wurde am dritten Tag zu unserer Rechtfertigung von den Toten auferweckt. Er wird euch nicht abweisen. Wisst ihr, ich wurde von einigen Menschen gerettet. Einige Menschen, die Zeit in mich investiert haben, die mit mir diesen Weg gegangen sind. Und mein Leben war alles andere als rechtschaffen. Ich hing oft in Bars und Kneipen ab. Vielleicht kennt ihr dieses Milieu. Vielleicht seid ihr aber auch genau das Gegenteil. Ein aufrechter Bürger, der immer brav seine Steuern zahlt. Vielleicht versucht ihr alles richtig zu machen. Richtig zu leben, ein guter Vater, ein guter Bürger zu sein, eine gute Tochter oder ein guter Sohn. Aber das wird euch nicht retten. Gute Werke machen uns nicht gerecht vor Gott. Das gelingt uns nur, indem wir sein Geschenk der Gnade im Glauben annehmen und nicht durch unsere Werke. Vielleicht habt ihr auch noch nie Ja zu Jesus gesagt, denn ich kenne eure Herzen nicht. Und aber es geht hier nicht darum, irgendein Ritual aufzuzwingen. Es geht nicht darum, sich irgendeinem exklusiven Club anzuschließen, wo nur auserwählte Mitglieder drin sind. Nein, das ist für alle. Hier werden alle geliebt. Es geht nicht um eine endlose Liste mit Dingen, die ihr nicht mehr tun dürft, wenn ihr zum Glauben findet, weil Gott euch dann ja erdrosselt, wenn ihr auch nur darüber nachdenkt, was ihr alles ablegen müsstest. Jesus sagt, es geht darum, ein Leben zu haben und es im Überfluss zu haben. Danach hat sich unser Herz unser ganzes Leben lang gesehnt. Diese Zufriedenheit, die finden wir nicht in Drogen, in Alkohol, Wir können diese Leere in unserem Herzen nicht mit einem anderen Partner füllen oder mit Werken oder sogar religiösen Ritualen. Wir sind dafür bestimmt, mit Gott zu leben und zu reden. Und durch seinen Sohn Jesus Christus können wir eine Beziehung mit ihm eingehen. Wenn wir das noch nicht angenommen haben, wenn wir Jesus noch nie als unseren Herrn und Retter angenommen haben, dann haben wir immer die Möglichkeit zu sagen, Herr, hör mich an. Ich will dir mein Leben bringen. All das, was ich war, lege ich vor dich hin und erbitte um deine Gnade. Amen.